Jan Schnedler, Start-up-Recht. Praktischer Leitfaden für Gründung, Unternehmensführung und Finanzierung. Immer mehr junge Menschen gründen Start-ups, denn noch nie war es so einfach wie jetzt in unserer modernen und technologisierten Welt, mit einer kleinen Idee groß rauszukommen. Viele wollen auch einfach nur weg aus ihrem Alltagstrott und dem langweiligen Bürojob, der in Zukunft vermutlich sowieso von einer künstlichen Intelligenz übernommen wird. Doch wie gründet man sein eigenes Unternehmen? Muss man da nicht irre viel wissen? Damit dir die Gründung nicht allzu viele Bauchschmerzen, schlaflose Nächte und horrende Anwaltskosten beschert, geben dir die Blinks zu Start-up-Recht einen praktischen Leitfaden an die Hand. In diesen Blinks klären wir alle brennenden Fragen, denen man in den ersten Jahren der Selbstständigkeit begegnet. Blink Nummer 1. Die geeignetste Rechtsform für ein Start-up ist die GmbH. Träumst du von der Selbstständigkeit und deinem eigenen kleinen Unternehmen, hast aber keine Ahnung, was bei der Unternehmensgründung juristisch auf dich zukommt? Dann bist du hier goldrichtig. Eine der ersten Fragen, die sich bei der Unternehmensgründung stellt, ist die nach der Rechtsform der eigenen Firma. Eine gute Form für ein junges Unternehmen ist in jedem Fall die GmbH. Diese hat vor allem zwei große Vorteile. Sie erlaubt nicht nur, die Haftung auf das Gesellschaftsvermögen zu beschränken, sondern ist darüber hinaus auch relativ einfach zu gründen. Gerade bei der ersten Gründung sollte man nicht allzu viele Risiken eingehen. Man fängt schließlich gerade erst an und ist vielleicht noch etwas grün hinter den Ohren. Scheitern kann jeder einmal, doch eine persönliche Haftung mit Privatvermögen solltest du tunlichst vermeiden. Gut, dass es da die GmbH gibt. Die Abkürzung steht für Gesellschaft mit beschränkter Haftung und ist die beliebteste Rechtsform bei Gründungen. Mittlerweile gibt es über 1 Million solcher Gesellschaften in Deutschland. Doch wie funktioniert die Gründung? Bei der GmbH zahlst du einen Kapitalgrundstock von 25.000 Euro auf ein Firmenkonto ein, das sogenannte Stammkapital. Damit dein Unternehmen ins Handelsregister eingetragen werden kann, muss mindestens die Hälfte dieses Geldes bereits auf dem Konto liegen. Sobald die Summe eingezahlt und die GmbH gegründet ist, beschränkt sich deine Haftung auf dieses Stammkapital. Die GmbH ist ab jetzt nämlich eine juristische, also fiktive, Rechtspersönlichkeit. Wegen des Stammkapitals und der weiten Verbreitung genießt die GmbH auch bei Investoren einen ordentlichen Ruf. Das macht es dir möglich, deren Kredite zu erhalten. Denn deine möglichen Geschäftspartner wissen, dass sie im Zweifel zumindest mit einem monetären Puffer rechnen können. Das Stammkapital wird im Insolvenzfall nämlich unter den Gläubigern aufgeteilt. Um deine GmbH zu gründen, brauchst du einen Notar. Dieser beurkundet beispielsweise den Gründungsbeschluss und meldet dein Unternehmen beim Handelsregister an. Erst nachdem die Gründung der GmbH abgeschlossen ist, bietet sie auch wirksamen Haftungsschutz. Deswegen solltest du hier gründlich vorgehen, das heißt unbedingt eine professionelle Beratung heranziehen. Die Gründungskosten sind übrigens abhängig vom Eigeneinsatz und der Stammkapitalhöhe. In jedem Fall solltest du hier mit 2.000 bis 3.000 Euro plus Stammkapital rechnen. Blink Nummer 2. Ungeeignete Start-up-Gesellschaftsformen sind solche, die persönlich haften lassen. Also Finger weg von KG und GbR. In diesem Blink schauen wir uns zwei weitere Rechtsformen an, die aber mit deutlich mehr Risiko verbunden sind als die GmbH. Personengesellschaften wie KG oder GbR sind zwar im Rechtsverkehr und bei Investoren hoch im Kurs, sie können für die Gründer jedoch sehr gefährlich werden. KG steht dabei für die Kommanditgesellschaft. In dieser haften sogenannte Komplementäre, also meistens die Gründer, persönlich und vollumfänglich, während das Kapital über Kommanditisten, also die Gesellschafter, eingesammelt wird. Einfach erklärt heißt das also, die Haftung der Kommanditisten bleibt auf ihre Einlagen beschränkt. Der Unternehmensgründer haftet jedoch als Komplementär unbeschränkt. GbR wiederum ist die Abkürzung für Gesellschaft bürgerlichen Rechts. Sie ergibt sich oftmals ohne wirkliche Intention und kann bereits entstehen, wenn sich mehrere Personen zusammentun, um einen gemeinsamen Zweck zu verfolgen. Schon deine WG könnte somit zu einer GbR werden. Problematisch ist hierbei jedoch die Haftung. So haftest du in einer GbR nämlich gesamtschuldnerisch. Das heißt, im Gegensatz zur GmbH ist die Haftung auch hier nicht beschränkt. Gläubiger könnten daher dein gesamtes Vermögen zwangsvollstrecken. Selbst wenn du nicht derjenige warst, der den Vertrag für die GbR mit dem Gläubiger abgeschlossen hat. Beide Rechtsformen haben aber auch Vorteile. Sie sind nämlich hoch angesehen und ermöglichen dir dadurch oft hohe Kredite. Da Investoren wissen, dass der Gründer voll haftbar ist, sind sie oft schneller bereit, an diese Unternehmensformen einen Kredit zu vergeben. Denn im Gegensatz zur GmbH ist hier die Haftungsmasse nicht auf das Stammkapital beschränkt. Ein durchdachter Gesellschaftsvertrag kann dich jedoch immer vor dem Schlimmsten bewahren. Denn im Haftungsfall stehst du als persönlich haftender Schuldner schnell vor der absoluten Existenzvernichtung. Vor allem die GbR ist tückisch. Sie ist nicht nur schnell und unkompliziert gegründet, sie hält auch jahrelang an. So haften selbst bereits ausgestiegene Gesellschafter hin und wieder noch 5 Jahre lang für die Geschäfte ihrer ehemaligen Partner. Und das kann es in sich haben. Wenn beispielsweise ein Start-up für 5 Jahre im Voraus Büroräume anmietet und dann schon nach einem Jahr aufgibt, können hier horrende Schulden entstehen. Findet der Vermieter zum Beispiel keinen Nachmieter, hat er das Recht, bei einem inzwischen ausgestiegenen Gesellschafter anzuklopfen und den Mietzins einzutreiben. Das kann schnell zu 6-stelligen Summen führen und dich so in die Privatinsolvenz treiben. Geh also stets auf Nummer sicher und hole dir auch bei Abschluss eines Gesellschaftsvertrags einen fachkundigen Rechtsanwalt mit ins Boot. Link Nummer 3. Startups sollten vorsichtig dabei sein, von welchen Investoren sie Fremdkapital annehmen. Die Selbstständigkeit kann schnell teuer werden. Du brauchst Büroräume und musst Mitarbeiter bezahlen. Wenn du ein Produkt auf den Markt bringst, wirst du möglicherweise auch ein Marktforschungsunternehmen anheuern müssen. Wo soll all das Geld aber herkommen? Bevor du als Junggründer an große Investoren herantrittst, könntest du zunächst Familie und Freunde fragen, ob sie in deine Idee investieren wollen. Sollte es dazu kommen, gilt hier jedoch unbedingt, Privates vom Geschäftlichen zu trennen. Doch das große Geld, das dein Unternehmen nach vorne bringt, wird wahrscheinlich nicht aus deinem direkten Umfeld kommen. Dafür gibt es ja auch Investoren. Als solche kommen beispielsweise sogenannte Business Angels in Frage. Erfahrene Unternehmer, die über große Netzwerke verfügen und gegen eine Geschäftsbeteiligung in vielversprechende Startups investieren. Angel-Investoren unterstützen junge Unternehmer aber nicht nur mit Geld. Auch ihre oft jahrzehntelange Erfahrung kann dir auf den hart umkämpften Märkten den entscheidenden Vorteil verschaffen. Oftmals vermitteln Business Angels sogar erste Kunden. Schließlich haben auch sie ein Interesse am Erfolg des Unternehmens, in das sie investiert haben. Eine weitere Möglichkeit zur Einholung von Investitionen ist das Venture Capital, das auch als Risikokapital bezeichnet wird. Das sind zum Beispiel Fonds, die Geld von Investoren einsammeln und dann ein Portfolio einiger Startups anlegen. Wer ein Kapital in Millionenhöhe sucht, ist hier an der richtigen Adresse. Venture Capitalists sind allerdings vor allem an einem erfolgreichen Exit, also dem profitablen Verkauf des Unternehmens, interessiert. Wenn du ein dauerhaftes Unternehmen aufbauen willst, solltest du beim Venture Capital vorsichtig sein und dir stattdessen lieber einen Business Angel suchen. Auch beim Verkauf von Geschäftsanteilen musst du aufpassen, wenn du die Kontrolle über dein Startup behalten willst. Gerade während früher Finanzierungsrunden solltest du darauf achten, dass du die Anteile bzw. das Mitspracherecht deiner Investoren möglichst gering hältst. Ansonsten kann das fatale Folgen haben. So sichern sich Angel-Investoren hin und wieder ein vertragliches Mitspracherecht, das ihnen gewährt, neue Gesellschafter in das Unternehmen mit aufzunehmen. Umgekehrt könnten sie genauso verhindern, dass neues Kapital in das Start-up fließt. Denn mit einem größeren Mitspracherecht können sie zum Beispiel auch unterbinden, dass sich weitere, ihnen vielleicht unliebsame Investoren an deinem Unternehmen beteiligen. Blink Nummer 4. Marken- und Patentrechte sind bereits bei der Start-up-Gründung ein wichtiger Punkt. Manche Marken sind so groß und bekannt, dass sie keiner weiteren Erklärung bedürfen, so wie zum Beispiel McDonald's und Apple. Diese Marken sind nicht nur weltweit bekannt, sondern auch rechtlich geschützt. Manche Unternehmen sichern ihre Marke nämlich vor Plagiatoren und sonstigen Trittbrettfahrern ab, die versuchen, vom Ruhm der großen Marke zu profitieren. Von einem solchen Schutz kannst auch du profitieren, indem du deine Marke beim Deutschen Patent- und Markenamt eintragen lässt. Dabei solltest du dir zunächst eine umfassende Ähnlichkeitsrecherche von einem Rechtsanwalt einholen. Dieser prüft, ob bereits eingetragene Marken existieren, die deiner ähneln. Dabei gilt das Prioritätsprinzip. Wer die Marke zuerst einträgt, ist rechtlich geschützt und kann Nachahmer auf Schadensersatz oder Unterlassung verklagen. Für bahnbrechende Erfindungen kannst du auch ein Patent eintragen lassen. Dieses bewahrt dich im Bereich des jeweiligen Patentrechts bis zu 20 Jahre davor, dass sich Dritte an deiner Technologie vergreifen. Mit solchen Patenten lässt sich sogar ordentlich Geld verdienen, wie das Beispiel von Google und Motorola zeigt. Google erwarb Motorola zunächst für 12,5 Milliarden Dollar. Nur 2 Jahre später verkaufte der kalifornische Großkonzern das Unternehmen jedoch schon wieder an Lenovo, und das für lediglich 2,9 Milliarden. Doch nicht ohne die Filetstücke der Motorola-Patente für sich zu behalten. Der Nachteil einer Patentierung ist jedoch, dass du die Technologie hinter deiner Erfindung bei der Anmeldung so haarklein wiedergeben musst, dass Experten anderer Unternehmen sie möglicherweise nachbauen können. Außerdem kann die Eintragung beim Patentamt manchmal Jahre dauern. Die günstigere Alternative ist deswegen, deine Technologie bzw. dein Know-how einfach stillschweigend für dich zu behalten. Eine geschickte Geheimhaltung ist im Gegensatz zum Patent nämlich günstig und wirkt darüber hinaus weltweit. Geheimhaltung funktioniert, indem du zentrale technologische Informationen im Unternehmen hältst und allen, die mit ihnen in Berührung kommen, eine Geheimhaltungsvereinbarung unterschreiben lässt. Welche rechtliche Eintragung also die richtige für dich ist, kommt auf die jeweilige Technologie oder Erfindung an, die du schützen willst. Blink Nummer 5. Beim Exit aus dem Unternehmen wird die sogenannte Due Diligence unter dem Aspekt möglicher Haftung enorm relevant. Viele Menschen träumen davon, einmal das ganz große Geld zu verdienen und damit für den Rest ihres Lebens ausgesorgt zu haben. Willst du auch schnell reich werden, um dich so bald wie möglich aus dem Arbeitsleben zurückzuziehen? Dann solltest du dich einmal mit den folgenden Exit-Strategien auseinandersetzen. Der Exit aus einem Startup kann verschiedene Gründe haben und auf unterschiedlichen Wegen erfolgen. Ein Traum, den viele Gründer im Technologiebereich teilen, ist es, von einem der Megakonzerne wie Google oder Amazon aufgekauft zu werden. Das ist natürlich der Idealfall. Dabei kann es aber auch passieren, dass dein Startup verramscht wird, weil es beispielsweise kurz vor der Insolvenz steht und Käufer lediglich an deinen Patenten interessiert sind. Ein Exit kann auch dadurch erfolgen, dass das Management das Unternehmen kauft oder das Unternehmen an die Börse geht und sich seine Struktur dadurch gänzlich vom Startup wegbewegt. Bei den Kaufverhandlungen eines Startups kommt es vor allem auf die Due Diligence an. Dabei wird deinem Unternehmen auf den Zahn gefühlt. Investoren lassen hier prüfen, ob dein Startup von rechtlichen, steuerlichen, wirtschaftlichen oder sonstigen Problemen im Betriebsablauf betroffen ist. Dafür gewährst du dem Investor Zugriff auf den Großteil deiner Unterlagen. Investoren senden außerdem lange Fragelisten und schauen, ob sie sogenannte Dealbreaker finden. Als solche kommen verschiedene Dinge in Betracht, zum Beispiel nicht ausreichend gesichertes Know-how, fehlende Patente, Steuerschulden oder massive, noch laufende Rechtsstreitigkeiten. Deswegen empfiehlt es sich, dem Investor gegenüber ehrlich zu sein und offen über die Schwachstellen deines Unternehmens zu sprechen. Denn während der Prüfung werden diese sowieso ans Tageslicht kommen. Verschwiegene und erst nachträglich aufgedeckte Probleme können hingegen zum Abbruch der Vertragsverhandlungen führen. Und das möglicherweise zu einem Zeitpunkt, an dem du bereits viel Zeit und Geld in den nun geplatzten Deal investiert hast. Um mögliche Gewährleistungsrechte und Haftungsfälle auszuschließen, sollte die Due Diligence möglichst präzise formuliert sein. So wird beispielsweise gewährleistet, dass der Käufer für spätere Schwierigkeiten haftet, die er bei seiner ersten Prüfung hätte bemerken können. Blink Nummer 6. Geschäftsführer haften persönlich und sind vor allem in Krisenzeiten für ihr Handeln verantwortlich. Hast du schon darüber nachgedacht, wem in deinem Startup die ehrenvolle Rolle des Geschäftsführers zufallen soll? Gerade bei kleinen Startups ist zwar meist automatisch einer der Gründer auch Geschäftsführer, doch das heißt natürlich nicht, dass man diesen Posten gedankenlos vergeben sollte. Wofür der Geschäftsführer dabei alles zuständig ist, ergibt sich aus verschiedenen Rechtsquellen wie beispielsweise dem Gesellschaftsvertrag, dem Geschäftsführeranstellungsvertrag oder der Weisungsreichweite der Gesellschafter. In jedem Fall ist er dafür verantwortlich, die GmbH nach außen hin zu vertreten, Verträge abzuschließen und Schulden einzutreiben. Da er auch das zentrale Organ im täglichen Rechtsverkehr ist, musst du dir gut überlegen, wer dafür gut geeignet sein könnte. Außerdem solltest du dafür sorgen, für besonders wichtige Rechtsgeschäfte wie den Kauf eines Grundstücks besondere Zustimmungserfordernisse der Gesellschafterversammlung zu vereinbaren. Solltest du selbst der Geschäftsführer deines Startups sein, dann sei gewarnt. Einer der größten Irrtümer junger Unternehmer ist nämlich, dass sie denken, als GmbH vor einer persönlichen Haftung abgesichert zu sein. Dabei vergessen sie jedoch, dass dies nicht für ihre Rolle als Geschäftsführer der GmbH gilt. Geschäftsführer sind nämlich in dieser Rolle unabhängig von der Gesellschafterrolle, auch wenn sich die Aufgabenbereiche überschneiden. Ein großes Risiko für Geschäftsführer stellt vor allem die Insolvenzverschleppung dar. Gerade in den ersten Finanzierungsrunden eines jungen Startups kommt es schnell zu einer Überschuldung. Diese ist nämlich bereits erreicht, wenn die GmbH nicht mehr alle Verbindlichkeiten ihrer Gläubiger bedienen kann. Hier begehen viele Jungunternehmer den Fehler, die Insolvenz nicht direkt zu melden. Sie versuchen stattdessen krampfhaft, die Überschuldung noch irgendwie abzuwenden. Jedoch greift hier nur eine Schonfrist von 3 Wochen. Und diese solltest du auf keinen Fall voll ausreizen. Denn wird die Insolvenz nicht innerhalb dieser 3-wöchigen Frist gemeldet, macht sich der Geschäftsführer strafbar. Ohnehin unterliegt der Geschäftsführer in Krisenzeiten einer verschärften Haftung, da ihn hier beispielsweise umfassende Krisenbewältigungs- und Informationspflichten treffen. Häufig reicht schon eine minimale Fahrlässigkeit, um ihn persönlich haftbar zu machen. Daher sollten Geschäftsführer ihre Handlungen genauestens dokumentieren, damit sie in möglichen Prozessen ihre Beweislast erfüllen können und nicht im persönlichen Ruin enden. Blink Nummer 7. Mitarbeiter sollten einen klaren Status haben und können mit Beteiligungen am Unternehmen motiviert werden. Die nächsten juristischen Fallstricke ergeben sich, wenn der Geschäftsführer die ersten Mitarbeiter für das Unternehmen einstellt. Welche das sind und wie das Arbeitsrecht funktioniert, schauen wir uns in diesem Blink an. Startups stellen oft freie Mitarbeiter oder Werkstudenten an. Bei letzteren zahlst du keine Sozialversicherungsbeiträge, vorausgesetzt, sie arbeiten nicht mehr als 20 Stunden in der Woche und sind noch immatrikuliert. Dies solltest du daher in regelmäßigen Abständen überprüfen lassen. Freie Mitarbeiter zahlen ihre Beiträge selbst, doch aufgepasst, hier droht die Scheinselbstständigkeit. Deshalb solltest du darauf achten, dass diese Mitarbeiter auch wirklich frei arbeiten. Das heißt, sie sollten sich ihre Arbeitsaufträge frei aussuchen können und generell nur wenigen Anweisungen unterliegen. Ihr Arbeitsplatz sollte sich darüber hinaus nicht im Betrieb befinden. Bei echten Angestellten hingegen greifen die rechtlichen Arbeitsschutzregeln. Daher solltest du unbedingt den Status all deiner Mitarbeiter klären. Nehmen wir einmal an, einer deiner Mitarbeiter hat nur einen Vertrag als Freier, arbeitet und erscheint jedoch eindeutig wie ein typischer Angestellter. Dann könnte dich dieser Mitarbeiter verklagen und möglicherweise vor dem Arbeitsgericht eine offizielle Einstellung erwirken. Dadurch könnte jener Arbeiter dann unter anderem gesetzlichen Urlaub von dir einfordern und im Krankheitsfall müsstest du ihm bis zu 6 Wochen den Lohn weiterzahlen. Des Weiteren entstehen durch solche arbeitsrechtlichen Fehler enorme Sozialversicherungskosten, die die Sozialkassen auch beharrlich und mit hohen Zinsen einfordern. Daher solltest du hier auf Nummer sicher gehen und zum Beispiel bei der Rentenkasse ein Statusfeststellungsverfahren für den betroffenen Mitarbeiter durchführen lassen. Ansonsten könnte es sein, dass du auch Jahre später noch hohe Nachzahlungen leisten musst und dich im schlimmsten Fall nach dem Schwarzarbeitsgesetz strafbar machst. Kommen wir zu einer weiteren wichtigen Frage. Wie motivierst du deine Mitarbeiter, bei deinem Unternehmen dabei zu bleiben, auch wenn dieses insbesondere zu Beginn noch etwas holprig in den Kinderschuhen steckt? Ein Weg wäre, sie an möglichen Gewinnen zu beteiligen. Üblich ist es, dass du besonders guten Mitarbeitern eine virtuelle Beteiligung an deinem Startup im Falle eines erfolgreichen Exits gewährst. Hierbei könntest du zum Beispiel 10% der Geschäftsanteile für solche Beteiligungen einrechnen. Nehmen wir einmal an, dein Unternehmen verkauft sich für 10 Millionen Euro. Dann erhalten deine 10 unentbehrlichen Mitarbeiter je ca. 100.000 Euro. Blink Nummer 8. Eine gute Beratung und eine rechtlich sichere Gestaltung der eigenen Verträge schützt vor späterem Ärger. In diesem letzten Blink geben wir dir noch einige wichtige Hinweise an die Hand, die dich vor eventuellen Abmahnungen und Klagen durch Konkurrenten schützen. Du solltest beispielsweise darauf achten, dass AGB, Datenschutzregeln und dein Impressum rechtlich sicher sind. Beim Impressum auf deiner Webseite ist vor allem zu beachten, dass es alle wichtigen Informationen wie den Namen des Unternehmens, die Postanschrift und den Namen des Geschäftsführers beinhaltet. Man sollte außerdem von jeder Unterseite deiner Homepage nie mehr als 2 Klicks brauchen, um zum Impressum zu kommen. Auch die Datenschutzregeln sollten auf einer eigenen Unterseite deutlich gekennzeichnet und einsehbar sein. Gerade seitdem 2018 die neuen Datenschutzrichtlinien verabschiedet wurden, sind viele Unternehmer hier unsicher. Daher lohnt es sich und ist ab einer bestimmten Unternehmensgröße gar Pflicht, einen externen Datenschutzbeauftragten zu beschäftigen oder einen eigenen Mitarbeiter dazu auszubilden. Bei den allgemeinen Geschäftsbedingungen lohnt sich ein Blick in das bürgerliche Gesetzbuch. Besonders wenn du die AGB gegenüber Verbrauchern nutzen willst, sind hier nämlich gewisse Punkte zu beachten. So sollten die AGB klar formuliert sein und in der Regel in der Vertragssprache vorliegen. Außerdem müssen sie vor oder spätestens bei Vertragsabschluss vorliegen und der Vertragspartner muss ihnen zugestimmt haben. Wer hingegen versucht, überraschende Klauseln in winziger Schriftgröße in seinem Vertrag unterzubringen, muss damit rechnen, dass ein Gericht diese Klauseln für unwirksam erklärt. Ein Start-up kommt in der Wachstumsphase nur selten mit einem einzigen Experten aus. Denn wie du gemerkt hast, hat jeder Arbeitsbereich seine eigenen Tücken. Weil das alles nicht so einfach ist, solltest du von Beginn an mit qualifizierten Rechtsberatern zusammenarbeiten. Idealerweise findest du Berater, die du von deinem Umfeld empfohlen bekommst und die ein echtes Interesse an deinem unternehmerischen Erfolg zeigen. Achte aber auch auf dein Bauchgefühl. Denn mit Beratern wirst du im Zweifel Jahre zusammenarbeiten. Da muss die Chemie einfach stimmen. Danke, dass du dir die Blinks zu Start-up-Recht, praktischer Leitfaden für Gründung, Unternehmensführung und Finanzierung von Jan Schnedler angehört hast. Die Kernaussage dieser Blinks ist: Bei der Gründung eines Start-ups gibt es so einige Hürden zu überwinden. Zunächst will die Rechtsform richtig gewählt sein. Hier empfiehlt sich gerade für Anfänger, eine GmbH zu gründen. Als nächstes benötigst du Investoren. Diese können beispielsweise mit Patentrechten angelockt werden. Auch beim Arbeitsrecht musst du aufpassen. Jeder Mitarbeiter sollte einen klaren Status haben, sonst kann es teuer werden. Was du konkret umsetzen kannst? Vorsicht vor Abzocke. Sobald du mit deinem Unternehmen im Handelsregister stehst, bist du für die Öffentlichkeit einsehbar. Hier ist besonders in den ersten Monaten, nachdem du eingetragen wurdest, Vorsicht geboten. Es gibt nämlich Unternehmen, die zielgerichtet junge Gesellschaften mit offiziell wirkenden Nachrichten drangsalieren, in denen sie beispielsweise Gebühren für weitere Registereintragungen verlangen. Hast du Feedback? Wir sind gespannt und freuen uns zu hören, wie dir unsere Blinks gefallen. Schreib einfach eine E-Mail an remember@blinkist.com mit Startup-Recht als Betreff und teile deine Gedanken mit uns.